Noticias. Meldung aus Lateinamerika.
Sich in Kolumbien als Gewerkschafter zu engagieren, das heißt, sich in Lebensgefahr zu bringen. Kolumbien ist eines der wohl gefährlichsten Länder für Gewerkschafter weltweit. Das geht zumindest aus einem Bericht des Internationalen Gewerkschaftsbundes hervor. Dieser wurde im Jahr 2010 veröffentlicht und er besagte, dass demnach im Jahr 2009 knapp 50 Gewerkschafter in Kolumbien umgebracht worden seien. Wie kann eine solche Situation zustande kommen, beziehungsweise wer ist überhaupt dafür verantwortlich zu machen, wenn es eben zu einem Gewaltverbrechen an einem Gewerkschafter kommt? In der vergangenen Woche wurde in der Schweiz gegen die Nestle AG eine Strafanzeige eingereicht. Nestle soll mitverantwortlich gewesen sein, dass ein kolumbianischer Gewerkschafter im Jahr 2005 Opfer eines Auftragsmordes geworden sein soll. Die Menschenrechtsorganisation European Council of Constitutional and Human Rights in Berlin hat die Anzeige vorangetrieben und eingereicht, gemeinsam mit der Nahrungsmittelgewerkschaft in Kolumbien. Und Radio Korax sprach über die Bedeutung dieser Anzeige mit der Juristin Claudia Müller-Hoff von eben jenem European Council of Constitutional and Human Rights.
Wir haben die Anzeige betrieben, wohl wissend, dass die Chancen, die mit dieser Anzeige erfolgt zu haben, nicht unbedingt überwiegen. Das heißt, wir beurteilen auch die Wirkung und den Wert dieser Strafanzeige ganz unabhängig von den sogenannten Erfolgschancen. Wir halten die Anzeige da wichtig, denn wir denken, es ist ein Präzedenzfall. Es ist ein Präzedenzfall, weil erstmals die Problematik der systematischen Gewerkschafterverfolgung in Kolumbien überhaupt im Wege einer Strafanzeige an ein Mutterunternehmen herangetragen wird. Die Wirkung auf die Gewerkschaft hoffen wir, und das bestätigen uns im Moment auch die Gewerkschaftler, ist so, dass sie sich dadurch unterstützt fühlen. Auch unabhängig vom Ausgang der Anzeige finden sie es wichtig, dass ihr Thema, die Verfolgung von Gewerkschaftlern und die Unmöglichkeit, Gewerkschaftsarbeit in Freiheit und Sicherheit in Kolumbien zu leisten, dass dieses Thema nochmal international bekannt wird, und zwar im Wege einer Strafanzeige, das natürlich ganz mit einem ganz anderen Nachdruck nochmal in die europäische Öffentlichkeit und auch an Nestle und andere Unternehmen herangetragen wird, die sich jetzt hoffentlich überlegen, hoppla, wie müssen wir uns verhalten, um künftig das Risiko, solchen Strafanzeigen ausgesetzt zu sein, zu vermeiden.
In Nicaragua stärkt ein neues Gesetz die Gleichstellung und den Schutz der Frau. Wie uns blickpunkt-lateinamerika.de berichtet, wird in Nicaragua ein neues Gesetz zum Schutz der Frau erlassen. Das neue Gesetz belegt Gewalt gegen Frauen mit drastischen Strafen. Es soll im Juni in Kraft treten. Bis dahin sollen Gerichte und Sicherheitskräfte entsprechend ausgebildet werden. Durch dieses Gesetz macht sich nicht nur der Täter, sondern auch Mitwisser, die Übergriffe gegen Frauen beobachten und nicht anzeigen, strafbar. Frauenmorde werden künftig mit 15 bis 30 Jahren Haft geahndet. Zudem sollen die vor einigen Jahren eingerichteten Frauenkommissariate ausgebaut werden. Außerdem hat das Parlament zahlreiche Präventions- und Aufklärungsmaßnahmen verabschiedet. Fast zeitgleich legte Präsident Daniel Ortega dem Kongress eine Reform des Gemeindegesetzes vor. Es sieht eine Frauenquote für Gemeinderats- und Bürgermeisterposten vor. Das Gesetz soll noch vor den Kommunalwahlen im November in Kraft treten. Wie uns Amerika21.de berichtet, hat der Kongress auch diesen Gesetzesvorschlag am Internationalen Frauentag ohne Gegenstimme verabschiedet. Künftig sollen 50% der Kandidatinnen bei der Kommunalwahl Frauen sein. Der Kongress in Nicaragua ist auch ohne Frauenquote bereits ein Vorbild in Sachen Gleichberechtigung. Der Kongress hat mit 37 weiblichen Abgeordneten einen der höchsten Frauenanteile in Lateinamerika. Dies entspricht rund 40% der Abgeordneten. In der Fraktion der Regierungspartei FSLN stellen die Frauen bereits die Mehrheit dar. Bisher allerdings sei Gewalt gegen Frauen in Nicaragua gesellschaftlich toleriert. Frauenorganisationen zufolge sind 80% aller Frauen mindestens einmal in ihrem Leben misshandelt worden. Insofern sind die geplanten Gesetze ein großer Fortschritt. Auch der UN-Koordinator lobte die Initiativen. Bis Nicaragua wirklich zu einem regionalen Vorreiter wird, fehlt allerdings noch einiges. Frauenorganisationen kritisieren vor allem das strikte Abtreibungsrecht. Bisher dürfen Frauen unter keinen Umständen, auch nicht bei Vergewaltigung oder Lebensgefahr, eine Abtreibung vornehmen. Alle daran Beteiligten werden mit Gefängnisstrafen belegt.
Am Wochenende demonstrierten soziale Gruppierungen in Chile. Die Proteste wurden anlässlich des zweiten Jahrestages der Regierung von Sebastián Piñera durchgeführt. Die Organisatoren der Proteste sagten, die Unzufriedenheit der Leute werde nicht verschwinden. Die Regierung erzeuge bei Millionen von Menschen Frustration und enttäusche Erwartungen. Somit sei es nicht verwunderlich, dass sich die Menschen gegen das System wendeten. Das Portal Amerika 21 berichtet weiter, die Proteste sozialer Organisationen und der Studentenbewegung richten sich gegen die extreme marktwirtschaftliche Ausrichtung Chiles und gegen die zunehmende Kommerzialisierung aller Lebensbereiche.
In Bolivien lobt die UNO den Kampf gegen die Drogen. Das geht aus einer Meldung des Nachrichtenportals amerika21.de hervor. Nach Ansicht der Repräsentanten des UNO-Büros für Drogen- und Verbrechensbekämpfung ist Boliviens Kampf gegen Drogenkriminalität erfolgreich. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Prensa Latina sei Bolivien im vergangenen Jahr sehr erfolgreich bei der Zerstörung illegaler Coca-Plantagen und Kokainlabore sowie bei der Verfolgung von Banden und der Beschlagnahmung von Drogen gewesen. Bolivien gehört neben Peru und Kolumbien zu den drei Staaten der Welt, in denen Coca als Rohstoff für Kokain produziert wird. Bolivien hat unter den drei Staaten aber den geringsten Anteil an der Coca-Produktion. Wir hier bei Radio Korax haben bereits im November 2008 mit Dr. Juliana Ströbele-Gregor über die damalige Situation in Bolivien gesprochen. Und sie hat damals in dem Interview sehr gut dargestellt, wie die Situation mit dem Coca-Anbau in Bolivien war. Und da können wir einfach noch mal kurz reinhören.
Er und seine Bewegung und auch die ganzen Verbände der Coca-Bauern im Chapare haben gekämpft für die Freigabe des Coca-Anbaus, der eben in Vereinbarung mit den USA und den internationalen UN-Behörden auf ein Minimum beschränkt war, und zwar das Minimum, das traditionell für das Coca-Kauen, was ja in den Anden eine alte Tradition ist, was dafür bestimmt ist, aber eben nicht eine Zulassung für den darüber hinausgehenden Anbau. Aber man muss einfach feststellen, dass die Kokainproduktion in Bolivien enorm zugenommen hat. Und nicht nur in der ersten Stufe, es gibt da ja verschiedene Stufen, bis das weiße Pulver dann entsteht. Und mittlerweile haben sie die Coca-Küchen, Kokainküchen, und zwar also vor der Nase des Regierungspalastes, wenn sie so wollen. Also in der Nachbarstadt El Alto gehen immer wieder jetzt Coca-Küchen hoch, weil irgendwas explodiert. Aber das zeigt, wie stark der Drogenhandel und die Drogenproduktion in Bolivien ist.
Neben der Kokainproduktion gilt das Coca in Bolivien als wichtige andine Kulturpflanze. Boliviens Präsident Evo Morales versucht schon seit längerer Zeit, das Coca-Kauen von der Suchtstoffliste der UNO streichen zu lassen. Aus diesem Grund ist Morales am vergangenen Wochenende nach Wien gereist.
Mit der Coca-Politik, ja, das ist, die Coca ist in allen anderen Ländern so etwas wie ein Symbol der eigenständigen Kultur. Mhm. Denn es ist ja eine Altkulturpflanze, die eine lange, lange Tradition hat in diesem Gebrauch des Coca-Kauens und auch in Riten, in religiösen Riten eng verwachsen ist, eng eingebunden ist und auch in sozialen Kontexten, also diese Coca, eine große Rolle spielt. Und insofern ist das ein Symbol von Eigenständigkeit. Und diese von den US-Amerikanern hier immer mit Interventionen und mit so viel Druck auf die Regierung, weil es eben, wenn man diese Auflagen der DEA nicht erfüllt, dann so immer der Druck, würde es auch keine weiteren Entwicklungsgelder geben. Und das ist sowohl in Bolivien wie auch in Kolumbien und in anderen Ländern sehr stark als ein imperialistische Aufoktroyieren von fremden Politiken gesehen und die Souveränität des Landes unterdrückend. Mhm. Und von daher hat das Coca-Blatt ist sozusagen das Symbol oder wird benutzt als ein Symbol für Eigenständigkeit und Souveränität. Damit wird aber eben immer ausgeblendet diese andere Seite, nämlich des Drogenhandels.
Dr. Juliane Ströbele-Gregor von der Freien Universität Berlin. Und wie bereits gesagt, hat die Lage sich in den letzten 4 Jahren deutlich verbessert. Die UNO hat das derzeit gelobt, doch Morales vertrat in Wien weiterhin den Coca-Anbau als Pflanze, deren Blätter traditionell genutzt werden zum Coca-Kauen. Zu Beginn der Konferenz des UNO-Büros für Drogen- und Verbrechensbekämpfung hat Morales am Montag in Wien erneut für die Legalisierung des Coca-Blattes geworben. Vor Vertretern der 120 Teilnehmerstaaten stellte er in seiner Rede auch die Erfolge bei der Bekämpfung der Kokainherstellung heraus. Er bezeichnete die Unterzeichnung eines UNO-Betäubungsmittelabkommens im Jahr 1976 als historischen Irrtum. Die Unterzeichnung wurde vorübergehend widerrufen. Mit den Worten, das Blatt sei Teil unseres nationalen Erbes und in seiner natürlichen Form nicht gefährlich, stellte Morales einige Coca-Produkte wie Tee, Marmelade und Likör vor. Zugleich bat Morales um die Unterstützung anderer Staaten bei der Zerstörung illegaler Coca-Plantagen in Bolivien. Die Nachrichtenagentur Pulsar hat einen Auszug aus der Rede, die Morales in Wien gehalten hat, zur Verfügung gestellt.
No es posible que la comunidad internacional, que las Naciones Unidas o el mundo entero todavía ignoren de la importancia del consumo legítimo de la hoja de coca. No estamos hablando de la cocaína. El año 1961 decidieron no solamente acabar con la coca, sino acabar en 25 años con el picheo, con el acullico, con consumo tradicional y ancestral de la hoja de coca. Quisiera que acompañen este consumo tradicional de la hoja de coca.
Außerdem verteidigte Morales auf einer Pressekonferenz die Entscheidung Boliviens gegen eine Syrien-Resolution in der UNO-Vollversammlung und wies die Kritik am Umgang seiner Regierung mit den Medien in Bolivien zurück. Sein Land habe teilweise eine übertriebene Pressefreiheit, aber die Regierung toleriere, dass man ihn als Mörder darstelle. Auch an der Universität in Wien hielt Morales einen Vortrag. Er sprach von 500 Jahren indigenen Widerstand gegen die Kolonisatoren, der ihm zur Präsidentschaft verholfen hat. Applaus erhielt er für seine Kritik am Kapitalismus. Er sei keine Lösung für die Menschheit und die zukünftigen Generationen. Der Applaus der österreichischen Studenten zeige, dass das Interesse an Lateinamerika zunehme. Morales stellte 4 zentrale Punkte seines Zukunftsprogrammes vor. Demnach dürften Bodenschätze nicht privatisiert werden und die Grundversorgung mit dem Lebensnotwendigen müsse für alle Menschen garantiert sein. Als dritten Punkt nannte er den Schutz der Pachamama, der Mutter Erde, ohne die die Menschen nicht leben könnten. An vierter Stelle ging es Morales um Politik. Politik dürfe nichts Gewinnbringendes für Politiker sein, sondern die Politiker müssten für die nächsten Generationen arbeiten und ihren Verpflichtungen für das Volk nachkommen.
Im März war eine Delegation von 2 Journalisten in Honduras unterwegs, unter anderem dabei die Journalistin Katrin Zeiske. In einem Gespräch mit Radio Korax hat sie über die Spaltung der Demokratiebewegung in Honduras gesprochen, also zum einen hin zu einer parteilichen Organisation dieser Bewegung und andererseits einer weiterhin basisnahen Organisation der Demokratiebewegung in Honduras. Ja, weiterhin wurden auf dieser Reise der Delegation Eindrücke gesammelt von Protesten gegen Umweltzerstörung in Honduras und es gab außerdem einen Blick auf die Lage im Großen und Ganzen in Honduras, bezugnehmend auf einen Brand, der vor einigen Wochen in einem Gefängnis in Honduras stattgefunden hat. Katrin Zeiske erläutert uns die Hintergründe und was diese eventuell eben mit der politischen Situation in Honduras zu tun haben könnten.
Bei diesem Brand in Comayagua kamen 361 Menschen ums Leben. Das ist der dritte große Gefängnisbrand innerhalb der letzten 9 Jahre. Und Menschenrechtsaktivisten und Anwälte sprechen ganz klar von sozialer Säuberung. Also in den Knästen in Honduras sind einfach die Ärmsten der Armen. Also da sind einfach ganz viele Leute ohne Verurteilung oder die auch unschuldig verurteilt werden. Und insgesamt sind diese Brände aber auch, also dieser Brand, der aktuelle jetzt, nochmal in einem anderen Kontext einzuordnen. Es gab nämlich erst einen Gefängnisbrand, dann brannte der Markt in der Hauptstadt ab, dann ein öffentliches Krankenhaus in einer anderen Stadt und dann fielen nochmal 2 Tage in Tegucigalpa in der Hauptstadt der Strom aus, weil es eine Sabotage an Strommasten gab. Also es sind so ganz viele Sachen auf einmal passiert, die man gar nicht so richtig einordnen konnte. Und die Leute, die so ein bisschen das politische Geschehen in Honduras im Blick halten, die meinen eben, dass das wahrscheinlich der ultrarechte Flügel von den Putschisten ist, der keine Lust hat, dass sich durch Wahlen was ändern könnte. Nämlich durch diese ganzen Vorfälle könnte es sein, dass der Staat so weit destabilisiert wird, dass vorgezogene Wahlen stattfinden. Und das wiederum würde verhindern, dass die Widerstandsbewegung an diesen Wahlen teilnimmt.
Am Wochenende vom 23. bis zum 26. März findet in Hannover ein Vernetzungstreffen von medienschaffenden Frauen statt. Medienschaffend in Community Media und das Ganze in einem internationalen Kontext. Ganz speziell soll da ausgelotet werden, welche Möglichkeiten es gibt, Kontakte zu knüpfen zwischen freien Radios aus Europa und Lateinamerika. Das Treffen wird ausgerichtet von dem Netzwerk Interconexiones, das es seit 1994 bereits gibt. Die diesjährige Tagung in Hannover dient zum Austausch über feministische Standpunkte in der Radioarbeit. Ein weiteres Anliegen ist, über die Lebenswirklichkeit von Frauen zu informieren. Inhaltliche Schwerpunktthemen dieses Radiotreffens IKX in Hannover sind die Themen Migration, Gendergewalt und Zugang zu Medien. Mehr Informationen zu der Tagung können Sie finden auf der Internetseite von Radio Flora, indem Sie einfach nach dem IKX-Treffen, Frauenradio-Treffen, heißt es ganz genau, suchen und Radio Flora. Die Anmeldung für dieses Treffen ist noch bis zum 20. März, also bis Dienstag nächste Woche möglich.